Hey Julia, ich bin's, Diana. Ja, und ich hatte heute das Vergnügen, nochmal mit Mrs. Menopause Dr. Katrin Schaudich zu sprechen. Und zwar über genau die nervigen Krankheiten, die viele Frauen jeden Monat zu spüren bekommen, weil sie eben mit dem Zyklus die Probleme machen. Und da stellt sich ja die Frage, wie es weitergeht mit so Sachen wie Endometriose, Adenomyose, Myomen oder auch PMS. Wenn das losgeht mit der, ich sag mal, hormonellen Achterbahnfahrt in den 40ern. Also das ist unser Thema und ich will die Gelegenheit nutzen, für alle, die die Folge jetzt zeitnah hören, auf eine kostenfreie Veranstaltung von der Deutschen Menopausegesellschaft hinzuweisen. Wechseljahre und Endometriose, was ist zu beachten? Am Mittwoch, den 27. März 2024 von 18 bis 19 Uhr. Da kann man sich anmelden unter menopause-gesellschaft.de. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Dr. Katrin Schaudich. Sie ist Ihnen und euch, liebe Hörerin, allerbestens bekannt. Katrin Schaudich ist die Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Sie engagiert sich schon lange für Frauen in der Lebensmitte und ihr Thema Wechseljahre. Die Gynäkologin hat zusammen mit Dr. Anneliese Schwenkhagen eine Praxis mit dem Schwerpunkt Hormone hier in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Schaudich.
Ja, Frau Helfrich, ich freue mich auch sehr.
Ja, können wir mal wieder sprechen.
Ja.
Und zwar heute haben wir die Folge genannt, was wir erwarten dürfen. Es gibt ja einfach ein paar Frauenkrankheiten, die direkt mit dem Zyklus zusammenhängen und von den Hormonen gesteuert werden und bei denen sich die Frage ja stellt, wie geht es denn damit weiter, wenn die Lebensmitte da ist,
ja.
Also wenn sich hormonell was verändert. Als erstes fällt mir die Endometriose ein und PMS fällt mir auch gleich ein. Aber was gibt es denn sonst noch für Diagnosen, wo die Frauen sich so richtig freuen, wenn die Menopause da ist?
Naja, es gibt zum Beispiel das Thema Schmerzen bei der Regelblutung. Es gibt das Thema starke Regelblutung. Es gibt das Thema Migräne, das ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt unser Ding. Ja, PCOS, ein wichtiges Thema in der Perimenopause ist auch das Thema Myome. Und das spielt auch dann bei der Therapie tatsächlich eine Rolle. Ein Teil der Dinge fallen ja weg, wenn man dann die Menopause hinter sich hat, also sprich die Schmerzen bei der Blutung und die starken Blutungen. Das ist ja schön, da freuen sich auch viele drüber. Aber diese anderen Erkrankungen muss man auf dem Schirm haben, wenn man Frauen berät und eine Therapie festlegt.
Also die Endometriose, die Myome. Was hat man noch?
PMS, PCOS vielleicht, ja.
Wobei PCOS, wenn ich das richtig sehe, dann ist das ja nochmal ein bisschen was anderes, ne?
Ja.
Ist das nicht eigentlich eine Stoffwechselerkrankung,
ja,
die sich an den Eierstöcken,
ja,
äußert?
Okay, genau.
Die dann aber ja vermutlich auch in der Lebensmitte nochmal interessanter wird, weil der Stoff, aber da reden wir in der nächsten Folge.
Da reden wir in der nächsten
da
Folge
reden
drüber,
wir in der
wunderbar,
nächsten Folge.
Ja.
Okay. Ich glaube, als erstes sollten wir einmal kurz festhalten, was sind das für Krankheiten, was verursacht die? Also wir haben die Endometriose, die Myome und die Adenomyose haben, mhm, wir ja auch noch, ne? Das ist aber ja wie so eine Unterform der,
genau,
Endometriose.
Das ist eine Unterform der Endometriose,
okay.
Und vielleicht noch, weil Sie das auch schon gefragt haben, das PMDS oder das PMS, das finde ich auch nochmal ein wichtiges Thema in
müssen
dem
wir
Zusammenhang.
Auch besprechen. Mhm. Wollen wir anfangen mit der Endometriose?
Ja,
in
sehr
aller
gerne.
Kürze, also einfach nur, um sozusagen einmal kurz vorzuholen, was das Problem sein könnte.
Also erstmal muss man sich überlegen, was ist Endometriose? Endometriose muss man so erklären. In jedem Zyklus und jeden Monat baut sich die Gebärmutterschleimhaut auf mit dem Ziel, ein Baby aufzunehmen, also ein Embryo, wenn er denn befruchtet ist. Das heißt, die Schleimhaut baut sich auf, dann baut sie sich nach dem Eisprung um. Und wenn am Ende des Zyklus eine Schwangerschaft eingetreten ist, dann blutet das Ganze ab. Und bei der Endometriose ist es so, dass man sich das so vorstellen muss, dass kleine Inseln von Schleimhaut irgendwo sind im Körper und sich da eben auch mit dem Zyklus aufbauen. Aber das Problem ist, wenn am Ende vom Monat keine Schwangerschaft eingetreten ist und eigentlich es abblutet, dann ist ja da kein Platz, um abzubluten. Das heißt, es kann nicht weggehen. Und dann bildet sich aber auch um diese Zellen herum so eine entzündliche Reaktion, auch mit Schmerzreaktion. Man muss sich jetzt also nicht so vorstellen, dass sich da ganz viel Schleimhaut aufbaut, sondern einfach, es gibt so eine Entzündungsreaktion und die ist sehr schmerzhaft. Jetzt muss man sich überlegen, wo gibt's denn diese quasi Inseln von Schleimhaut oder diese Zellgrüppchen? Und da unterscheiden die Mediziner verschiedene Örtlichkeiten und die Adenomyosis, das ist das, wenn diese Inseln in der Wand der Gebärmutter sind, also nicht innen an der Schleimhaut selber, die abbluten kann, sondern mitten in der Wand der Gebärmutter. Das gibt so Zeichen, im Ultraschall kann man das sehen. Das führt eben bei vielen Frauen zu sehr schmerzhaften Blutungen, aber bei manchen Frauen, auch das sehen wir immer wieder, gerade die, die so über 40 sind, oft nur durch sehr starke Regelblutungen, was wir Hypermenorrhoe nennen. Und die haben gar nicht alle Schmerzen. Also ich habe auch Patientinnen, da ist dann aus irgendeinem Grund die Gebärmutter entfernt worden und dann sieht plötzlich der Pathologe, also der das Feingewebliche untersucht, ganz viel Adenomyosis und dann frage ich die, hatten sie denn Schmerzen? Nee, ich habe nur wahnsinnig stark geblutet. Also die Adenomyosis ist quasi die Sonderform, wo die Endometrioseherde in der Wand der Gebärmutter sitzt, also zwischen den Muskelzellen, also die Gebärmutter selber ist ja ein Muskelorgan. Und dann gibt's, dass die Endometriose irgendwo im kleinen Becken sitzt, an den Eierstöcken, an den Eileitern, also irgendwo da, wo Bauchfell ist. Bauchfell, das ist, muss man sich auch so vorstellen, das ist wie so eine Zellophanhülle, die über alle Beckenorgane gespannt ist, übrigens auch Oberbauchorgane. Und dann sitzen die da auf dieser Schleimhaut, auf diesem Bauchfell drauf und machen Beschwerden. Gerne am Blasendach, auch da, also das ist so zur Grenze zur Gebärmutter und auch relativ oft im Bereich hinter der Gebärmutter, wo es dann praktisch Richtung Enddarm geht. Und was sehr unangenehm ist, dass sich auch in der Wand zwischen der Scheide und dem Enddarm, das ist so im Grunde eine relativ dünne Gewebebrücke, auch da können sich Endometrioseherde festsetzen. Und das sind die Bereiche, die so quasi die weiblichen Geschlechtsorgane betreffen. Es kann aber auch mal Endometriose ganz woanders geben. Das sind natürlich seltenere Fälle. Das ist dann manches ganz abstrus.
Im Knie, habe ich mal gelesen.
Ja, wobei, also das sind natürlich Raritäten. Mhm. Und mein Mann, der ist Augenarzt, der hat auch schon mal eine Endometriose im Auge gesehen. Das ist schon sehr, 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 sehr kolibriartig. Also an sowas denkt man jetzt wirklich eigentlich nicht. Deswegen, wenn es passiert ist, wird es nicht diagnostiziert. Also es kann an allen möglichen Stellen sitzen, auch mal im Oberbauch, manchmal zum Beispiel auch an Hautnarben. Wenn die Frauen eine Operation an der Gebärmutter hatten, können sich an der Hautnarbe kleine Endometrioseherde sammeln. Also das ist ganz variabel. Jetzt ist die Frage, wo kommt das her? Und das weiß man im Grunde nicht so ganz genau. Da gibt es verschiedene Theorien, ob das angeboren ist, ob es zum Beispiel retrograd, das heißt, immer wenn wir eine Menstruationsblutung haben, dass es zurück in die Eileiter geht und von da Endometriose oder Endometriumzellen ins kleine Becken wandern.
Also
und sich
aus
da festsetzen.
Der Gebärmutter durch
ganz
die Eierstöcke.
Genau. Ja.
Okay.
Und vielleicht nochmal kurz, weil ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe schon, dass das Wort Endometriose kommt daher, dass wir diese Gebärmutterschleimhaut Endometrium nennen. Und die Endometriose ist eben, wenn Endometrium irgendwo anders ist.
Okay.
Ich glaube, das muss man verstehen, ja, wenn man es überhaupt sagt. Und es ist auch eine genetische Komponente. Also wir wissen, dass das auch Mutter, Tochter, Oma Endometriose, also da ist eine genetische Komponente drin. Was dagegen spricht, dass es sich allein durch dieses Rückfluss von Menstruationsblut erklärt. Also da sind sicherlich wie in vielen Dingen in der Medizin eine ganze Reihe von Faktoren beteiligt.
Okay, dann können wir die Adenomyosis damit einsortieren.
Ja.
PMS, glaube ich, müssen wir gar nicht so viel sagen. Das kennt, glaube ich, jeder.
Ja.
Also, und dann haben wir noch die Myome. Bei der Endometriose war ja gerade total klar, warum sozusagen der Zyklus dann das Phänomen überhaupt erst spürbar macht. Wie ist es denn bei den Myomen?
Bei den Myomen ist es so, dass Myome sind eigentlich Verdickungen der Muskelwand der Gebärmutter. Und das haben wahnsinnig viele Frauen. Es gibt kleine Myome, größere Myome. Und auch da ist logisch, die können an irgendwelchen Stellen sitzen. Die können sich zum Beispiel in der Gebärmutterhöhle vorbuckeln, dann führt es gerne zu Blutungsstörungen. Sie können einfach in
weil Blut nicht abfließen kann und
nee,
dann
weil, ja, gute Frage. Warum macht es Blutungsstörungen? Weil sich darüber die Schleimhaut nicht so richtig gut aufbaut.
Ah.
Und vor allen Dingen, weil auch das ist wie ein Fremdkörper, der da sitzt und bewirkt, dass das Abbluten nicht so gut stattfinden kann. Es behindert quasi das Abbluten, kann zu längeren Blutungen führen, zu starken Blutungen. Dann gibt es welche, die einfach in der Wand sitzen und dann gibt es auch welche, die oben drauf sitzen. Dann gibt es noch seltener sogenannte gestielte Myome, die quasi so eine Art Gewebsstiel haben und sich dann in den Bauchraum irgendwo entwickeln. Und das Problem ist, die treten nie alleine auf, sondern in Rudeln, sage ich immer. Also es ist selten, dass man nur ein Myom hat, sondern meistens hat man mehrere. Und je nachdem, wo die sitzen und je nachdem, wie groß die sind, machen die mehr oder weniger Beschwerden. Ich sehe das ganz oft, dass ich Frauen sehe und einen Ultraschall mache und dann sage ich so, ja, sie haben da so ein kleines Myom. Ach so, hat mir noch nie einer gesagt. Das wird oft gar nicht so wahrgenommen und auch nicht oft beschrieben. Diese Myome haben aber schon eine gewisse Östrogenabhängigkeit. Das heißt, solange wir regelmäßig einen Zyklus haben und auch dann regelmäßig Östrogen produzieren, werden die größer.
Ja. Und warum das?
Ja, das ist so ein Dünge-Effekt. Die werden einfach mit der Zeit immer ein bisschen größer.
Die über die Zeit.
So vor sich hin, genau. Und wenn ich jetzt eine 20-Jährige habe, wo ich schon Myom sehe, dann frage ich mich natürlich, das ist jetzt ein bisschen blöd. Als 20-Jährige haben kaum Myome.
Das heißt, ist das was mit den Jahren häufiger wird?
Ja, das wird mit den Jahren häufiger. Ja, wie so andere Hauterscheinungen werden wir auch, wachsen auch irgendwelche Pickel oder Fibrome, wenn wir älter werden. Wenn bei jemand Junges so ein Myom ist, dann muss man schon ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu groß wird und dann ein Problem für eine Schwangerschaft darstellt. Also es kann auch sein, dass dann ein Myom den Eintritt einer Schwangerschaft behindern kann. Oder auch während der Schwangerschaft können die auch mal plötzlich sehr groß werden und auch ein Problem für die Schwangerschaft darstellen. Aber im Prinzip kann man sagen, jede zweite bis dritte Frau hat, also wenn ich bei einer 50-Jährigen gucke, hat jede zweite bis dritte hat Myome. Hat auch mal ein leider schon verstorbener Kollege von uns, Hansi Arendt, mal untersucht und hat dann einfach gesehen, so wenn man einfach mal bei jeder Frau mal ganz genau guckt, finde ich da ein Myom, dann ist die Häufigkeit ganz, ganz groß.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Ist ja was dann unter Umständen sehr beunruhigend ist und das vielleicht gar nicht sein müsste.
Nein, die sind praktisch immer gutartig. Es gibt ganz, ganz selten Myome, die bösartig sind oder bösartig werden und die zeichnen sich dann dadurch aus, dass sie rasch wachsen, sind auch sehr stark durchblutet. Also, aber es ist Gott sei Dank sehr selten.
Also jetzt haben wir diese Krankheiten einmal beleuchtet. Jetzt kommt ja die spannende Frage in diesem Podcast, bei dem es ja nun mal um die Lebensmittel geht. Ja. Was passiert denn dann, wenn dieses Auf und Ab, dieses friedliche Auf und Ab, was wir unser fruchtbares Leben lang haben, wenn das dann zu Ende geht und die von Ihnen ja so gern als Tsunamis beschriebenen Hormonschwankungen kommen? Also was machen diese Krankheiten?
Ja, das ist genau das Problem, weil wir ja wissen, in dieser Phase haben wir dann manchmal viel zu viel Östrogen. Östrogen führt bei der Endometriose zu einem stärkeren Aufbau dieser Herde oder Inseln.
Muss doch sofort Ärger machen, oder nicht?
Na, nicht zwingend, weil es kommt immer sehr auf die Vorgeschichte an. Aber es kann einfach mal sein, dass es dann einfach mehr wird, die Endometriose mehr wird. Wir sehen das immer mal wieder, dass Frauen zwischen 40 und 50, die eigentlich bislang kein Problem mit Endometriose hatten, plötzlich kommen. Dann können sich auch mal Endometriose-Zysten am Eierstock bilden. Die sind tatsächlich blutgefüllt. Also da blutet es quasi in den Eierstock rein. Und das sind sogenannte Schokoladenzysten, weil dieses Blut sieht dann braun aus und weil das dann geronnen ist. Aber es ist flüssig, interessanterweise. Es ist eben nicht ein Koagel, sondern es ist flüssiges Blut. Also das ist einfach durch diesen mehr an Östrogeneffekt und das Fehlen einer Gelbkörperhormonwirkung oder das Nachlassen der Gelbkörperhormonwirkung. Durch dieses Ungleichgewicht kann sowohl die Endometriose stärker wachsen, stärker Symptome machen.
Die vorhandenen Herde.
Wenn welche da sind, ganz genau. Also die entstehen dadurch nicht. Das ist wichtig.
Das,
ne?
Ist ja eine,
das ist wichtig. Nein. Aber wenn da sind vielleicht kleine Herde und die werden quasi getriggert, wie gedüngt. Und bei den Myomen ist es genau das Gleiche. Ja, also es kann dann sein, dass die Myome einfach stärker wachsen in dieser Phase, weil sie quasi durch viel Östrogen gedüngt werden. Und bei dem Myom ist es dann so, das muss man sich vorstellen, es gibt den sehr hässlichen Ausdruck des Kartoffelsack-Uterus. Was ist damit gemeint? Das ist damit gemeint, dass es eben Frauen gibt, die haben so viele Myome, und die buckeln sich dann so vor und es sieht dann so ein bisschen so aus wie so ein Kartoffelsack. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, diese Myome behindern natürlich das Zusammenziehen der Gebärmutter. Und wenn wir bluten, dann also ein Teil der Blutstillung kommt auch daher, dass sich die Gebärmutter kontrahiert, also zusammenzieht. Dann hört es auch irgendwann auf zu bluten, sind noch andere Mechanismen. Und wenn sich durch diese Myome dieses Zusammenziehen nicht gut ablaufen kann, also wenn es nicht passiert, dann haben wir eben diese wahnsinnigen Blutungen. Also das ist ein ganz typisches Phänomen, dass Frauen mit Myomen einfach extrem stark bluten.
Zu den Wechseljahren hin, Richtung Menopause.
Richtung Wechseljahre wird es oft dann eben noch viel schlimmer. Das kann auch mal bei einer 35-Jährigen sein, wenn die zu denen gehört, die ein großes Myom hat oder viele Myome. Aber wir sehen das natürlich häufiger im fortgeschrittenen Lebensalter.
Und dass aber sowohl Myome als auch Endometrioseherde dann einfach mehr werden, das habe ich jetzt so verstanden, dass das eher nicht das Problem ist, sondern die vorhandenen verhalten sich anders.
Ja. Aber also, da sind vielleicht kleine Inseln von Myomen und kleine Inseln von Endometrium irgendwo. Und es ist nicht unbedingt der Progesteronmangel, aber es ist ein Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron. Also es ist schon ein bisschen zu wenig Progesteron, oft in dieser Phase, nicht immer, es ist auch nicht bei allen Frauen so. Und dann kriegen wir so eine Unwucht und zu viel Östrogen macht, dass das mehr wächst.
Ist denn das dann so ein Phänomen? Sie sagten eben, es kommt verschiedentlich vor, dass Frauen dann erst mit 35 oder 40 die Diagnose bekommen. Bei der Endometriose ist es ja sowieso eine verdammt lange Zeit, die verstreicht, bis Frauen eine Diagnose bekommen. Ich habe zuletzt gelesen, 7 Jahre oder so, was ja auch ein Skandal ist, aber da kommen wir hoffentlich gleich nochmal drauf. Ist das so ein Phänomen, dass dann die Frauen wegen Wechseljahresbeschwerden zu Ihnen in die Praxis kommen und Sie sagen, ja, Sie haben übrigens eine Endometriose?
Also man muss da vielleicht wirklich trennen, die Endometriose von den Myomen. Die Endometriose ist was wirklich oft junge Frauen haben, bereits die Teenager. Und die Tatsache, dass es oft so spät erkannt wird, liegt daran, dass viele junge Frauen Regelschmerzen haben. Das heißt, diese Regelschmerzen sind ja nicht jetzt zwingend ein Ausdruck von Endometriose, können aber sein. Was vielleicht ein bisschen, da muss man drauf achten, typisch für die Endometriose ist, das trifft aber auch nicht bei allen zu, ist, dass diese Schmerzen im Unterbauch schon vor der Regel anfangen. Also schon so ein paar Tage vorher. Auch Rückenschmerzen können das sein. Auch dann, ich meine, extreme Dinge bei der Endometriose ist sogar Blut im Urin, Blut im Stuhl. Das ist dann, wenn Blase innen und Darm innen auch betroffen sind. Gott sei Dank selten, aber es gibt's, ja. Das heißt aber, Schmerzen bei der Regel ist was irre häufig ist und man kann jetzt nicht jede Frau darauf behandeln, dass sie wahrscheinlich eine Endometriose hat. Das macht man auch nicht. Vielleicht eins noch, was wichtig ist, eine Endometriose kann man eigentlich nur wirklich beweisen, indem man einmal in den Bauch reinguckt und sich das anschaut. Und wir werden natürlich jetzt nicht jede junge Frau, die Schmerzen bei der Regel hat, in den OP schicken. Mhm. Vor allen Dingen würden wir sowieso, wenn die operiert ist, dann mit einer gestagenbetonten Antibabypille behandeln, ehrlich gesagt, oder einem reinen Gestagenrezidiv-Prophylaxe, also praktisch eine Vorbeugung, dass die Endometriose wieder nachwächst. Das macht man dann schon. Insofern, das ist so eine schwierige Geschichte. Jemand, der nie ein Endometriose-Problem hatte, der hat nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jenseits der 40 da was passiert, sondern ich gucke immer, wie war denn das früher? Ist da jemals eine Bauchspiegelung gemacht worden? Hat man eine Endometriose gefunden? Es gibt aber auch einzelne, wo tatsächlich dann so eine Endometriose-Zyste zum Beispiel erst auftaucht, wenn die über 40 sind. Und das ist auch eine wichtige Information, dass ich dann frage, ist das denn saniert worden? Also man wird dann, wenn man die operiert, versuchen, möglichst alle Herde, die man sieht, zu entfernen. Das geht nicht immer. Man will ja auch den Eierstock zum Beispiel nicht schädigen. Also es ist schon ein sehr diffiziles Vorgehen. Man muss sich das immer anschauen. Und für uns, wenn wir Patientinnen betreuen in den Wechseljahren, ist es natürlich auch wichtig, dass wir das wissen und auch wissen, was ist die genaue Vorgeschichte? Ist da noch eine Endometriose da? Also ich hole mir dann wirklich die Operationsberichte und gucke, wie gut ist es operiert? Wie gut konnte man es operieren? Und dann muss ich auch bei der Therapie in den Wechseljahren ein potentes Gelbkörperhormon einsetzen und zwar möglichst durchgehend, damit sich möglichst wenig Endometrium aufbaut und die Endometrioseherde Beschwerden machen.
Also das spricht dann gegen Progesteron.
Ja, ganz genau. Also das muss man klar sagen. Mhm. Also bei Endometriose-Patientinnen bin ich mit Progesteron eigentlich ganz zurück. Also ich versetze es fast nicht ein, weil es so unterschiedlich ankommt und ich nie genau sagen kann, reicht es jetzt für die Endometriose? Und da setze ich andere Gestagene ein.
Wir hatten kürzlich eine Folge mit einer wirklich jungen Frau, die haben wir auch Wechseljahre am Wickeltisch genannt, weil ihre Regelblutung einfach nicht zurückkam, nachdem sie ihr zweites Kind gestillt hatte, die auch ganz schwere Endometriose hatte. Und die hat erzählt, was dann zurückblieb, als praktisch die hormonellen Schwankungen dann sich dem Ende näherten, war dieses Krankheitsgefühl. Also dieses, was Sie sagten, was man ja eigentlich nur mit der Entzündung vermutlich jetzt mal erklären kann. Ist das ein Phänomen, dass praktisch die Regelschmerzen und so, das ebbt dann alles ab, aber dieses Krankheitsgefühl bleibt, wenn dann zum Beispiel beim Einstellen von so einer Hormonersatztherapie nochmal eine Blutung kommt? Ist das, also klingelt das da?
Also nee, es klingelt eigentlich nicht so. Das kann im Einzelfall sein, das muss man auch ernst nehmen. Aber das wichtigste Symptom sind die Schmerzen. Die Schmerzen oder starke Blutung. Also dann haben wir die starke Blutung, deutet auch auf die Adenomyosis hin, also in der Gebärmutterwand. Und starke Schmerzen, das ist schon immer was, was wir nachfragen. Ja, wie sieht es aus? Dann haben ja viele von denen oder nicht wenige keine Gebärmutter mehr, weil im Rahmen dieser ganzen Therapien und Behandlungen die Gebärmutter entfernt wurde. Aber auch da, und das ist nochmal ganz wichtig, da geben wir den Endometriosefrauen, selbst wenn die Gebärmutter entfernt ist, eigentlich ganz oft trotzdem ein Gelbkörperhormon dazu.
Das ist
ein wichtiges Phänomen. Und das hängt so ein bisschen davon ab, wie ausgiebig und ausgedehnt die Endometriose war. Ich sag mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt eine 50-Jährige habe, die hat keine Gebärmutter mehr, warum auch immer die entfernt wurde, die hat Hitzewallung. Und jetzt erzählt die mir, vor 20 Jahren hatte ich meine Endometriose und dann habe ich 3 Kinder gekriegt. Dann bin ich relativ entspannt. Interessanterweise ist nämlich, dass Schwangerschaften die Endometriose häufig so zum Vertrocknen bringen.
Ach.
Ja, also jemand, der dann schwanger war, hat ganz oft keine Probleme mehr. Ich kenne keine Untersuchung, es wäre übrigens mal interessant zu gucken, ob das dann trotzdem Richtung Wechseljahre wieder aufflackern könnte. Wäre theoretisch möglich durch dieses Ungleichgewicht von Östrogen und Progesteron, wäre denkbar. Aber das ist eigentlich was, wo ich dachte, nee, da entspanne ich mich. Wenn die mir aber erzählt, ich hatte vor 5 Jahren eine Endometriosezyste oder aus irgendeinem anderen Grund wurde in den Bauch reingeschaut und man hat Endometriose gefunden, dann werde ich schon hellhörig. Wenn ich dann im OP-Bericht sehe, ja, das ist aber alles weitgehend entfernt worden. Das macht man da auch mit Laser, das wird richtig verkocht. Das geht auch ganz gut, aber man muss da wirklich, weißt du, der Jäger nach Inseln als Operateur. Und das ist auch wichtig. Und dann gibt's noch die Frage, wo saß die Endometriose? Und wenn die zum Beispiel in diesem Raum zwischen Darm und Scheidenwand saß, die kann man ja schwer entfernen. Ja, das ist einfach tricky. Kann man auch was kaputt machen. Das heißt, da ist es schwer ranzukommen. Und wenn dann noch im pathologischen Befund oder im histologischen Befund steht, das ist eine Endometriose, die sehr aktiv ist. Das kann man an den Zellen sehen, ob die sehr stark, wir nennen das, proliferiert. Dann wäre ich immer besonders vorsichtig. Und dann kriegen auch Frauen, die eine Gebärmutterentfernung haben, immer ein Gestagen dazu. Und ehrlich gesagt auch dann nicht so gerne Progesteron, sondern dann nehmen wir ein anderes Gestagen.
Ist es nicht so, dass viele Frauen, die starke Endometriose haben, haben ja entweder schon gar keine Gebärmutter mehr oder sie sind auf einer Pille? Weil, also einfach um diese Blutungsproblematik in den Griff zu kriegen.
Ja.
Das heißt, das sind doch eigentlich, ist das doch die klassische Klientel, die gar nicht weiß, wann die Wechseljahre kommen.
Stimmt.
Weil sie sowieso nicht bluten. Ne?
Stimmt.
Und was bedeutet das in der Praxis?
Ja, es stimmt nicht so ganz, was Sie gerade sagen. Die sind meistens dann nicht mehr auf einer klassischen Pille.
Ah, okay.
Also den jungen Mädchen gibt man eine klassische Pille. Ja. Also die haben Schmerzen bei der Regel, sagen wir, okay, wenn du jetzt eine Endometriose hast, würde man dich auch mit einer Pille behandeln. Ob du eine hast oder nicht, wissen wir nicht. Und es gibt keinen Grund, jetzt wirklich in den Bauch reinzuschauen. Dann kriegen die Pille und dann sagt man, du nimmst die Pille, bis du jetzt schwanger werden willst und dann möglichst schnell schwanger werden, damit gar nicht sich Herde entwickeln. Jetzt habe ich die älteren Frauen und jetzt muss man vielleicht sagen, was wir inzwischen wissen, gibt mehrere Dinge, die echt wichtig sind. Wenn jemand operiert wurde wegen einer Endometriose, dann ist absolute Lehrmeinung im Moment, die müssen nachbehandelt werden. Also es ist nicht mit der OP getan, sondern da können ja verborgene Herde irgendwo gesessen haben, die man auch nicht gesehen hat. Das heißt, man macht eine Nachbehandlung.
Wieder mit einer Pille.
Das macht man entweder mit einer Pille, aber jetzt kommt der Knackpunkt, oder mit einem reinen Gelbkörperhormonpräparat. Und da hat sich durchgesetzt das Gestagen Dienogest. Mhm. Da gibt es auch mittlerweile schon ganz viele Generika. Ich glaube, ich darf das sagen. Das erste Präparat hieß Visan. Und da das aber schon länger als 10 Jahre auf dem Markt ist, gibt es jetzt auch Nachfolgepräparate von verschiedenen Firmen. Also das ist das Dienogest alleine. Und dann gibt man nach der Operation das Dienogest Mono. Mhm. Und jetzt ist der Punkt, wenn die das nehmen, merken die, dass die in die Wechseljahre kommen. Weil das Dienogest Mono unterdrückt den Eierstock sowieso ein bisschen, aber nicht komplett. Das heißt, der arbeitet immer noch. Also es gibt immer noch ein bisschen Östrogen. Aber wenn dann der Eizellvorrat zur Neige geht und wir Richtung Menopause kommen, dann hört der Eierstock auf, Östrogen zu machen, weil keine Eier mehr da sind. Und dann kriegen die Frauen auch Beschwerden. Man würde dann das Dienogest weitergeben und ein bisschen Östrogen dazu, wenn die Beschwerden haben. Wenn sie keine haben,
ist
es
eigentlich.
Ja, ist praktisch. Und also falls die zum Beispiel noch eine Gebärmutter haben, haben wir mit dem Dienogest auch einen verhütenden Effekt. Allerdings ist es dafür nicht zugelassen. Mhm. Also wenn ich jetzt jemand habe, die sagt, muss ich denn jetzt noch verhüten, dann muss ich sagen, wissen Sie, gute Frau, es gibt keine Untersuchung, die getestet haben, wie sicher verhütet ist. Mit aller Wahrscheinlichkeit nach haben sie dann einen verhütenden Effekt. Aber wenn sie ganz sicher gehen wollen und sagen, ich glaube nicht alles, was Schaudig sagt, dann müssen sie ein Kondom nehmen. Mhm. Das ist schon kompliziert alles, ne?
Finde ich auch, ja, ist kompliziert.
Also ich hatte zum Beispiel letzte Woche eine Patientin, die hat eine schwere Endometriose in der Vorgeschichte und hatte auch keine Gebärmutter mehr und hatte auch noch eine erhöhte Gerinnungsneigung. Also so diese Faktor 5 Mutation. Allerdings noch nie eine Thrombose gehabt. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, die Situation ist ganz klar, da schlagen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe, sie kriegen Dienogest Mono und dann kriegen sie, die hatte auch starke Wechseljahrsbeschwerden und ein bisschen Östrogen dazu, aber die würde ich niemals ohne Gestagen behandeln, auch wenn sie keine Gebärmutter mehr hat, weil die hat eine lange Geschichte von Endometriose gehabt und das kann man dann aber so behandeln.
Aber ist es nicht ganz grundsätzlich ein Problem, wenn ich eine Endometriose habe, ich komme in die Wechseljahre, ich wünsche mir eine Hormonersatztherapie, aber das Östrogen, was ich dann kriege, lässt das nicht dann immer die Zellen wieder aufflackern?
Nein, wenn ich gleichzeitig ein Gestagen am Start habe, was wirklich gut diese Zellen, also wir nennen es atrophisiert, man kann es so etwa übersetzt mit austrocknet. Also wenn ich gleichzeitig ein Gestagen am Start habe, was potent ist, dann proliferieren diese Zellen nicht. Das heißt, die bauen sich nicht auf. Es ist so, im Grunde genommen auch wie mit einer Antibabypille. Wenn ich eine klassische Kombinations-Antibabypille nehme, habe ich immer ein Gestagen dabei, sodass sich die Schleimhaut gar nicht so richtig aufbauen kann. Das Gestagen verhindert quasi, dass die wächst. Deswegen haben Frauen ja mit der Antibabypille meistens sehr viel schwächere Regelblutungen.
Okay.
Manchmal gar nicht sogar.
Und bei den Myomen, wie ist es da? Also wenn ich da Östrogen draufgebe, was tut also das?
Also erfahrungsgemäß kann die auch ein bisschen wachsen. Das heißt, wir versuchen bei Frauen mit einem Myomproblem möglichst niedrig zu dosieren.
Das ja? würde man aber ja eh tun, oder?
Ja, wobei, gute Frage, Frau Helfrich, aber da gibt es so verschiedene Stufen. Also in erster Linie geht es mir darum, dass die Frau beschwerdefrei ist. Und da bin ich jetzt nicht so streng, dass ich sage, gerade so viel, dass sie beschwerdefrei sind. Wir messen ja auch nicht dauernd die Spiegel, sondern wir gucken, okay, ist eine Standarddosis, geht's ihnen gut? Da sagt die, ja, super, ich schwitze nicht mehr, ich schlaf gut, whatever. Aber wenn die sowas hat wie ein großes Myom, dann bin ich einfach zurückhaltender. Dann sage ich gerade so viel, dass sie vielleicht noch einmal schwitzen am Tag. Also ich bin da einfach strenger in der Einstellung und versuche eher zurückhaltend zu dosieren.
Aber durch diese Kombination ist man die Schmerzen im Grunde genommen dann auch los?
Meistens ja.
Meistens
nicht immer.
Ja.
Mhm. Wir kriegen das auch nicht immer in den Griff. Also wir versuchen das bei Frauen mit Myomen, gerade in dieser Übergangsphase durch so eine Therapie mit einem potenten Gelbkörperhormonen und ein bisschen Östrogen. Damit verhindern wir nicht, dass die Myome wachsen, aber wir verhindern, dass sie stark wachsen. Und die Blutung wird auch schwächer dadurch, dass ich immer ein Gestagen dabei habe. Aber es ist nicht eine echte Therapie der Myome, sondern es ist eigentlich eine symptomatische Therapie, dass da nicht so viel Östrogen ist und sie vielleicht schwächer bluten.
Bilden sich denn dann eigentlich Myome zurück, wenn das alles vorbei ist?
Das ist wirklich so, wenn ich jetzt jemand habe, die ist, sagen wir mal, 50 und die hat mehrere Myome und die hat aber keine Wechseljahrsbeschwerden, dann kann ich dir sagen, in dem Moment, wo die Blutung aufhört, dann schrumpfen diese Myome. Das ist wirklich spannend und das ist ja auch so ein bisschen der Beweis dafür, dass die hormonabhängig sind. Ja? Also eine Frau, die in die Wechseljahre kommt, aufhört zu bluten und weil sie keine Beschwerden hat, keine Hormone nimmt, die kann sich ganz entspannen, die Myome werden kleiner.
Und so ist es ja bei der Endometriose im Grunde auch, wenn man überhaupt gar keine Beschwerden hat,
ja.
dann hört das mit der letzten Blutung einfach auf
ja.
und man
kann, ja, genau.
Ja, das sind dann wirklich die Frauen, die es einfach nur toll finden.
Die finden es vielleicht wirklich nur toll, ganz
ja,
genau.
Ja, wir haben das PMS gar nicht besprochen, weil das ist ja auch was, wo Frauen das dann wirklich, wirklich feiern, wenn das vorbei ist. Ne?
Ja, und das ist aber ein spannendes Phänomen. Ich muss dazu sagen, das ist ja auch so ein bisschen das Hobby meiner Praxispartnerin Frau Schwenkang, die auch ein Buch dazu geschrieben hat mit zwei anderen noch zusammen. Also was wir beobachten ist, dass das, und man muss so ein bisschen trennen, PMS, das ist ja häufig, dass die Frauen nur sagen, ich habe Brustspannen vor der Regel, ich habe Wassereinlagerung vor der Regel. Das sind so Symptome tatsächlich eines gewissen Progesteronmangels. Aber das PMDS, das ist die dysphorische Symptomatik. Sprich, ich heule, ich schreie meinen Mann an und die Kinder. Und das ist ja bei manchen Frauen wirklich dramatisch. Also ich habe eine Patientin mal gehabt, die hat gesagt, mein Leben fällt in zwei Hälften. Die ersten zwei Wochen vom Zyklus sind super und die zweiten zwei Wochen sind der Albtraum. Ja, eine mal gehabt, die ist auf der Bühne vor 1000 männlichen Daimler-Chrysler Mitarbeitern in Tränen ausgebrochen, die sollte ein Kommunikationstraining machen und weil sie irgendwie einfach völlig am Ende war. Das sind die Extremfälle, ja. Aber es gibt auch viele, da ist es so in between, die sagen einfach, ich bin einfach total schlecht drauf. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, es ist nicht der Progesteronmangel, der das macht, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach eine individuelle Verstoffwechslung von Progesteron am GABA-Rezeptor im Gehirn. Und der bei diesen Frauen, sind ungefähr 4% der Frauen, tatsächlich auslöst, dass die eine Mischung aus, ich sage mal, Mischung aus Depri und Agro kriegen. Ja, es gab mal früher sogar Gerichtsurteile, nicht in Deutschland, aber in USA und England, dass es strafmildernd war, wenn man sehen konnte, die hatten PMDS, wenn sie dann mal ihren Mann umgebracht hat ein bisschen. Solche ja. Sachen gibt es. Wichtig ist, es ist nicht der Progesteronmangel. Also denen Progesteron zu geben, ist wahrscheinlich genau kontraproduktiv. Da ist es am besten, man unterdrückt den eigenen Eisprung. Man kann auch Antidepressiva geben in der zweiten Zyklushälfte. Was aber jetzt für die Wechseljahre wichtig ist, ist, wir haben den Eindruck, dass dieses PMDS ab 40 bei manchen Frauen überhaupt erst an Fahrt aufnimmt.
Das habe ich auch, Eindruck habe ich auch.
Und woran das liegt, wissen wir nicht so genau. Und es wird ja immer wieder, liest man ja auch immer wieder, ja, das ist der Progesteronmangel. Nein, wir sehen da auch Laborwerte, wo sogar das Progesteron überwiegt in der zweiten Zyklushälfte. Das sind Frauen, die eher zu wenig Östrogen haben in dieser Zeit. Das ist noch nicht so wenig, dass sie Hitzewallungen kriegen, aber irgendwie ein Ungleichgewicht. Ob es die Frauen sind, die Untergruppe, die dann mehr PMDS kriegen, das können wir nicht sagen. Und ich muss da wirklich auch warnen, also eine Progesterongabe hilft gegen Brustspannen und Wassereinlagerung, aber nicht gegen diese Psychosymptome. Und wenn dann immer wieder mal gesagt wird, Progesteronmangel macht Stimmungsschwankungen, also alle jungen Frauen haben in der ersten Zyklushälfte kein Progesteron, die schlafen aber super und haben auch keine Stimmungsprobleme. Also diese Gleichung ist einfach zu schlicht gedacht und da geben wir eben gerne Gelbkörperhormone oder Gestagene, die den Eisprung unterdrücken. Da ist zum Beispiel selbst das, was wir bei den Endometriose-Patientinnen nehmen, das Dienogest wäre zum Beispiel eine Option, das ist aber nur zur Endometriose-Behandlung zugelassen. Aber wir geben zum Beispiel eine östrogenfreie Pille. Wenn die gar keine Risiken haben, können sie auch eine Kombipille nehmen. Aber bei den Frauen jenseits 40 geben wir gerne eine östrogenfreie Pille dazu, versuchen den Eisprung zu unterdrücken. Und wenn dann Wechseljahrsbeschwerden auftauchen, geben wir dann ein bisschen Östrogen dazu.
Dann sind das aber ja auch wieder Patientinnen, die eigentlich gar nicht genau wissen, wann ist es vorbei, ne?
Wenn
die.
Ja, dann, wenn man ein Östrogen dazu gibt, aber bei denen, die man vielleicht nur mit der östrogenfreien Pille behandelt, dann ist es so wie bei der Endometriose. Die merken dann, wenn ihnen das Östrogen fehlt. Das sind natürlich Frauen, wo man dann auch fragt, haben sie irgendwie Beschwerden? Ist die Scheide trocken? Haben sie Hitzewallungen und so weiter? Das Lustige ist im Grunde, alle diese Frauen, die wir jetzt besprochen haben, Endometriose, Myome und auch das PMDS, behandelt man im Grunde genommen, indem man den Eierstock ein bisschen runterfährt. Es ist eigentlich immer das gleiche Prinzip, nur aus anderen Gründen. Und dann je nachdem bei Bedarf etwas Östrogen dazu gibt oder nicht, ob die das dann brauchen.
Und das macht man wie lange genau?
Naja, das kommt so ein bisschen natürlich darauf an, wann der ganze Spaß losging. Das
mit
kann auch mal über viele Jahre gehen, wenn die jetzt mit 42 kommt. Mittlere Menopausealter ist 52, dann mal das bis 50. Ich gucke natürlich dann schon mal, was macht denn der Eierstock noch? Es ist aber schwierig einzuschätzen. Also
wie guckt man das dann?
Ja, ich gucke mal im Ultraschall nach, hat die noch Follikel oder so. Ist natürlich so, wenn ich den Eierstock unterdrücke, sehe ich vielleicht gar keine Follikel. Also das ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Was wir dann manchmal machen, ist, sag ich so, wir gehen jetzt mal runter von der Bremse und gehen einfach mal, lass uns einfach mal und guck mal, was passiert. Und dann sind wir eigentlich relativ schnell ein bisschen schlauer. Dann muss die Frau natürlich unbedingt verhüten in der Zeit. Man weiß ja nicht, ob da noch was kommt, aber das kann man machen. Also es ist eigentlich so ein bisschen Trial and Error, ist leider so.
Mm.
Und wir sehen ja immer mal auch Patienten, die mit 56, 57 noch einen Eisprung haben. Das ist nicht oft, aber es gibt's.
Aber dann ist es im Grunde genommen so, dass man dann, wenn man dieses Regime, diese östrogenfreie Pille und vielleicht ein bisschen Östradiol nimmt, dass dann irgendwann der Punkt kommt, wo man merkt, Hitzewallung ja, nein. Und dann kann man sich entscheiden, ja, fährt man das alles runter,
ja,
oder entscheidet man sich für, ja, eine Hormonersatztherapie.
Genau.
Weil, okay, ja, also dann ist man an dem Punkt, wo alle anderen Frauen ja auch
so sieht's
irgendwann
aus.
Sind.
Ja, mit dem einen Unterschied, dass man bei Frauen, die eine Endometriose hatten, eben ein potentes Gestagen am Start haben muss.
Ah,
das
stimmt,
würde
das
ich auch, Sie. Das würde ich auch machen, selbst wenn die dann eindeutig postmenopausal ist, also keine Eierstocksfunktion mehr hat, wäre ich mit der Auswahl des Gestagens sehr, sagen wir mal, speziell. Da würde ich mir gut überlegen, wie mache ich das jetzt.
Aber wenn sie kein Östradiol möchte, braucht sie auch keinen Gestagen.
Nein,
wir alle
dann,
dann
ist
wirklich
over.
Dieser Punkt erreicht.
Ja, herrlich.
Ja, herrlich.
Ja, für die Frauen, die da einen hohen Leidensdruck hatten, ist wunderbar.
Na total, absolut. Ich wollte Sie nochmal fragen, ich habe kürzlich eine Dokumentation gesehen auf Arte über Endometriose. Mhm. Und da, das war glaube ich die Französin in diesem Film, die profitierte unheimlich von so einer manuellen Behandlung. Und ich habe es daraufhin nachgelesen, also Lymphdrainage wird gemacht und Wärmeanwendungen, genau. Und auch Beckenbodentraining soll was bringen. Wie sind Ihre Erfahrungen mit diesen ergänzenden Methoden?
Also ich gebe zu, ich habe da wenig Erfahrung mit. Das mag im Einzelfall was bringen, nur muss man sich immer überlegen, das ist natürlich extrem individuell unterschiedlich, wie ausgedehnt ist die Endometriose, wo sitzt die Endometriose, ja? Also wenn die irgendwie im Bauchfell hinten Richtung Wirbelsäule sitzt, da komme ich ja auch mit einer manuellen Therapie nicht so richtig hin. Also ich finde, alles, was man machen kann, soll man ausprobieren, ist alles gut. Finde ich gut. Was ich glaube, was auch wichtig ist, es klang jetzt irgendwie so, dass wir mit diesen Medikamenten alle Probleme beheben können, können wir leider nicht. Es gibt auch ein paar jetzt neuere Medikamente, wo man tatsächlich auch die Steuerung des Zyklus von dem Hirn ausschaltet. Also das sind diese GnRH-Analoga oder Antagonisten. Da gibt's neue Präparate, die jetzt auch ganz frisch die Zulassung für Therapie der Endometriose haben, wo wir quasi einen noch stärkeren Unterdrückungseffekt des eigenen Zyklus haben. Also wir sind schon ziemlich weit, was wir machen können. Es wird aber immer Frauen geben, die wir einfach nicht beschwerdefrei kriegen.
Und die brauchen dann ja auch trotzdem ein bisschen Östradiol.
Die brauchen das sowieso und die brauchen auch eine gute Schmerztherapie. Also da würde ich, wenn ich tatsächlich zu den Frauen gehören würde, die trotz aller ärztlichen Bemühungen nicht beschwerdefrei sind, da muss eine ordentliche Schmerztherapie her. Und es scheint auch so zu sein, dass man auch überlegen sollte, ob man eine Psychotherapie begleitend macht, um mit dem Schmerz besser umgehen zu können.
Da gibt es ja auch Verfahren wie hier MBSR, diese Achtsamkeitsgeschichten, die ja tatsächlich auch die Schmerzwahrnehmung verändern können.
Ja.
Ich glaube aber trotzdem, das war jetzt eigentlich meine Frage zum Ausstieg, ich glaube, dass es trotzdem noch so ist, dass es wirklich richtig schwierig ist, wenn man so eine Diagnose hat und dieses Problem hat und man schwingt nicht mit seiner Frauenärztin, seinem Frauenarzt, was macht man denn dann? Oder auch meine Tochter hat Regelschmerzen und das kommt mir ein bisschen komisch vor oder es alarmiert mich. Was mache ich denn dann? An wen wende ich mich? Das sind Sprechstunden an Universitätskliniken?
Ja, es gibt relativ viele Endometriosezentren. Das ist ganz gut. Also gibt es auch hier in Hamburg mehrere. Ich meine, gibt ja auch viele Praxen, die sich damit intensiv beschäftigen. Es ist natürlich immer das Thema, wenn man das Gefühl hat, ich werde jetzt von meiner Ärztin oder von meinem Arzt nicht wahrgenommen, dann muss man vielleicht auch mal wechseln. Aber es gibt diese Endometriose-Sprechstunden. Und gerade, was Sie sagen, die jungen Mädchen, also Regelschmerzen bei jungen Frauen sind ja einfach was Häufiges. Und da würde ich erstmal entweder mit Schmerzmitteln arbeiten, also Ibuprofen, Naproxen, whatever, aber auch dann ehrlich gesagt großzügig mit einer Pille sein. Ich würde tatsächlich nicht den Bauch aufmachen.
Ich finde das aber wirklich bei der Endometriose nach wie vor wirklich richtig deprimierend, dass man so wenig machen kann. Immer hormonell oder Operation, das sind im Grunde genommen die zwei Optionen. Ja. Und das wollte ich Sie auch fragen. Also da tut sich ja jetzt was. Und das habe ich auch aus dieser Dokumentation, dass Emmanuel Macron auf Instagram gepostet hat, Endometriose ist ein gesellschaftliches Problem, lassen Sie es uns angehen. Und es gab ja auch eine Debatte im Bundestag, das habe ich auch mitbekommen. Also die Endometriose scheint mir schon neben den Wechseljahren das andere große Thema im Bereich Frauengesundheit zu sein, das gerade einen Lauf hat. Was meinen Sie denn, woher das kommt? Was wäre
Ihre? Naja, an Wechseljahren leiden mehr Leute als an Endometriose, wenn ich
ja
mal so sagen darf.
Das ist ja der Witz.
Das ist der Witz. Also insofern finde ich bei den nur es wird ja immer gesagt, na gut, Wechseljahre sind ein natürlicher Prozess, das haben ja alle. Und bisher war so ein bisschen die Einstellung, stellt euch nicht so an. Also wenn jemand Beschwerden hat, finde ich, muss man ihn behandeln. Und ihm dann zu sagen, es ist ein natürlicher Prozess, da müssen Sie jetzt durch, das ärgert mich, wenn ich ganz ehrlich bin. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen jetzt zum Doktor und sagen, haben Sie einen Kopfschmerz? Dann sagt er, das ist ein natürlicher Prozess, müssen Sie jetzt
brauchen
aushalten.
Brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ne? Also ich glaube, die Wechseljahre haben zu Recht jetzt so ein bisschen auch einen Lauf gekriegt, wie Sie gesagt haben. Und die Endometriose, das ist ja auch eine Krankheit, die relativ viele Frauen betrifft. Und auch diese Zeit, die vergeht bis zur Diagnosestellung oder auch die Zeit, die vergeht, wo Frauen vielleicht nicht ernst genommen werden, da ist es gut, dass was passiert. Und warum das jetzt so ist, manchmal frage ich mich, ob Politiker in ihrem Umfeld jemanden haben, der stark gelitten hat und diesen Leidensweg durchgemacht haben. Es sind ja manchmal so Individualerfahrungen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt, dass das jetzt so einen Lauf hat. Ich finde es total gut, dass bei der Endometriose jetzt viel passiert. Da wird ja auch richtig viel investiert in Forschung. Und vielleicht kommen wir irgendwann dahin, Frau Helfrich, dass wir eben nicht durch OP oder Hormone was machen können. Wobei ich bin ja jetzt kein grundsätzlicher Gegner von der Hormontherapie, ne? Also, aber vielleicht können wir da auch in Zukunft mehr machen. Da gibt es auch ganz viel Forschung.
Ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass es die sozialen Medien gibt. Also,
das kann schon
sein. Ich glaube, dass diese Welle, sowohl die Menowelle wie auch die der Endometriose, ich glaube, dass das nur darauf zurückzuführen ist, dass die Frauen sich vernetzen können. Also auf eine einfachere Art als zuvor.
Ja, ich glaube auch bei den Wechseljahren hat es was mit einem erstarkenden Selbstbewusstsein von Frauen zu tun, der vielleicht durch die Medien, sozialen Medien, da haben Sie völlig recht, gefördert wird. Aber ich glaube so ein bisschen, Frauen stampfen so ein bisschen mit dem Fuß auf. So kommt es mir vor, was ich gut finde.
Völlig
so recht. Und wir wollen das nicht aushalten. Und wir haben Probleme und die müssen wahrgenommen werden. Und wir wollen nicht durch Mansplaining oder ähnliches daran gehindert werden, dass uns geholfen wird.
Und so ist es aber bei der Endometriose irgendwie auch.
Kann gut sein.
Also ich kann mich daran erinnern, die ersten Texte, die ich darüber gemacht habe, vor 20 Jahren, wo im Grunde genommen das Befremden schon genau dasselbe war. Warum dauert das so lange? Warum müssen diese Frauen so viel aushalten? Und warum kann man insgesamt, also man würde sich einfach wünschen, dass es noch was gibt, was zwischen Hormonen und Operationen, wo man vielleicht eher selbstbestimmt auch was tun kann und nicht entweder alles runterfährt oder alles rausnimmt.
Also alles rausnehmen ist sowieso nie eine Option, aber das ist genau auch der Punkt. Wenn wir zu früh operieren, das sind oft Patienten, die haben dann eine lange Operationskarriere hinter sich.
Wie viele Eingriffe haben die dann so?
Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Es gibt Frauen, die haben 4-5 Eingriffe.
Oh.
Ja, aber das ist Gott sei Dank eher die Ausnahme, muss man sagen. Man muss natürlich auch aufpassen, es gibt dann bei der Endometriose wirklich dramatischere Fälle, wo der Darm betroffen ist, der Harnleiter, die Blase, also wo die Frauen dann wirklich
einen
dramatischen Leidensweg haben. Da muss man auch was machen, aber das ist Gott sei Dank jetzt nicht der große Teil der Endometriose-Patienten. Für diese Gruppe muss unbedingt viel geschehen. Aber ansonsten nochmal, um das Beispiel der jungen Frau zu nennen, bevor ich da in den Bauch reinschaue, gucke ich jetzt erstmal, wie geht's denn mit einer Antibabypille. Mhm. Und anders als hormonell können wir es nicht machen. Das ist leider so.
Ja, das nehme ich durchaus als unbefriedigend wahr. Aber okay,
verstehe.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil tatsächlich denkt man ja immer, da muss es doch was geben, aber nein. Vielleicht noch jetzt wirklich zum Abschluss, kurze Frage. Wenn ich jetzt durch bin, wirklich mit allem, den Punkt hatten wir ja vorhin, bleibt irgendwas zurück? Haben diese Frauen, die eben starkes PMS hatten, Endometriose oder wirklich eine Myomproblematik, bleibt bei denen irgendein Risiko zurück nach der letzten Regelblutung? Müssen die auf irgendwas achten oder ist dann wirklich der Punkt erreicht, wo man sagen kann, okay, ich bin durch damit und das ist gut so?
Also, fangen wir mal mit dem Leichtesten an.
Ja.
Die Myomfrauen können sich entspannen.
Mhm.
Die Myome werden kleiner, die schrumpfen, ist alles gut. Die Endometriosefrauen haben tatsächlich ein etwas erhöhtes Risiko für einen Eierstockkrebs, der auf dem Boden von Endometrioseherden entsteht. Das heißt, da sollte man, also ist jetzt auch nicht dramatisch erhöht.
Wenn die denn am Eierstock sitzen.
Ja, richtig? Aber auch, ja, das kann
oder
man auch, man sieht die ja nicht, auch die sitzen vielleicht da irgendwo drin. Also man muss wissen, dass wenn jemand ein größeres Endometriose-Problem hatte, kann es sein, dass dann sich da mal ein Eierstockkrebs entwickelt. Dieses Risiko ist jetzt nicht so jede zweite, um Gottes Willen, ja.
Aber also, es geht zur Krebsvorsorge,
man muss
das ja
da schon, ja, man muss das auf dem Schirm haben. Also da würde ich zum Beispiel bei so jemanden, wenn da eine Zyste ist im Eierstocksbereich, die nicht so groß ist, wo man vielleicht sonst sagen würde, ah, das gucken wir mal und beobachten es. Wenn ich weiß, die hat eine Endometriose in der Vorgeschichte, dann würde ich sagen, ach, lassen Sie uns die mal lieber rausnehmen, ja, to play it safe. Das wäre so ein bisschen, das ist bei den Endometriose-Patientinnen, ne? Und man muss bei denen halt trotzdem nochmal bitte an der Stelle, wenn die Hormone kriegen, aus welchen Gründen auch immer, bitte richtig potentes Gestagen nehmen. Ja, das ist die Endometriosefrau. So ein PMDS, interessanterweise gibt es zum Beispiel eine Studie, dass man bei Frauen, die eine Gebärmutterentfernung hatten, den hat man, wenn sie in der Vorgeschichte ein PMDS hatten, durch Progesterongabe ein PMDS wieder auslösen können. Ja, also auch da muss man so ein bisschen am Schirm haben, wenn die Beschwerden haben, welches Gestagen nehme ich. Wenn die keine Beschwerden mehr haben, wunderbar, dann sind die wahrscheinlich
durch.
Alles los und happy. Das ist großartig.
Sehr schön. Das nehme ich jetzt mal als Schlusswort. Alles los und happy. Das ist unser Motto.
Ja, das ist gut, ja.
Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren.
Ja,
liebe
sehr
Frau
gerne.
Dr. Schaudig, herzlichen
Hat
Dank.
Hat mir Spaß gemacht.
Wunderbar.
Mir auch.
Ja. Dankeschön. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, unbewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.